Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Drive-By-Truckers mit Birthday Boy. Am 11. September feierte Franz Beckenbauer seinen 65. Geburtstag. Vor knapp zwei Wochen, am 20. Oktober, wurde Pelé 70. Gerd Müller wurde am vergangenen Mittwoch ein Jahr älter, ebenfalls 65. Und heute, an diesem 7. November 2010, hätte Ernst Lehner, der größte Fußballer, den der TSV Schwaben-Augsburg je hervorgebracht hat, seinen 98. Geburtstag gefeiert. Mit der Karriere Ernst Lehners, seinem Leben und seinem Wirken wird sich das Herrengedeck in den nächsten 60 Minuten ausführlich beschäftigen. Ernst Lehner wurde am 7. November 1912 in Augsburg geboren. Im Alter von 8 Jahren begann er beim TSV Schwaben-Augsburg das Fußballspielen. Bereits als 17-Jähriger wurde er in der ersten Mannschaft eingesetzt. Insgesamt bestritt er über 500 Spiele für den TSV Schwaben. 1933 erfolgte für den Mann, der vor allem für seine Schnelligkeit und seine präzisen Flanken berühmt und bei den Gegnern gefürchtet war, die erste Berufung in die Nationalmannschaft. Der damalige Reichstrainer Dr. Otto Nerz setzte ihn beim 2:0-Sieg gegen die Schweiz in Zürich ein. Nach überzeugenden Leistungen gehörte Lehner auch dem WM-Kader 1934 an. Im Spiel um Platz 3 gegen Österreich gelang ihm am 7. Juni in Neapel in seinem 7. Länderspiel sein erstes Tor. Und das übrigens schon nach 25 Sekunden. Sogar einen weiteren Treffer steuerte Lehner zum 3:2 Erfolg gegen die favorisierten Österreicher bei. Bis 1942 absolvierte Ernst Lehner 65 Spiele im Nationaldress. 30 Tore konnte er dabei erzielen. Damit belegt er bis heute Platz 14 in der ewigen Torschützenliste des Deutschen Fußballbundes. Doch gibt es über den legendären Stürmer des TSV Schwaben natürlich noch viel mehr zu berichten. Und wer könnte das besser als der Archivar des TSV Schwaben Augsburg? Mit ihm werde ich gleich telefonisch verbunden sein. Vorher aber Musik, die Grand Archives, Loyal Real. Ja, Ernst Lehner hätte heute, wie gesagt, seinen 98. Geburtstag gefeiert und ich freue mich besonders, dass ich jetzt am Telefon den Archivar seines Vereins, nämlich Herrn Werner Kämmerling aus Augsburg, begrüßen darf. Ich grüße Sie. Guten Abend, Herr Kämmerling.
Guten Abend, Herr Kulig. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich.
Herr Kämmerling, können Sie sich unseren Zuhörern mal kurz vorstellen und sagen, wer Sie sind, was Sie tun?
Ja. Ich bin der Chronist und Archivar von Schwaben-Augsburg, einem über 100 Jahre alten deutschen Traditionsfußballverein. Ich habe vor etwa 5 Jahren von der Fußballabteilung eine Chronik erstellt. Das sind mehr als 30 Leitsordner. Ich habe da mein Herzblut hineingelegt und habe ab 1910 bis heute die ganze Sache ziemlich gut auf die Reihe gebracht, obwohl es sehr, sehr schwer ist, vor allen Dingen von nach 50 Jahren und weiter zurück immer noch an Leute heranzukommen, die mir passendes Material haben.
Jetzt ist ja Ernst Lehner heute unser Thema. Ja. Haben Sie den denn noch persönlich gekannt oder ihn vielleicht sogar noch spielen sehen?
Ich habe ihn leider nicht persönlich gekannt, denn ich war zu der Zeit ein Kind. Und mit eigenen Augen habe ich ihn auch nicht spielen sehen. 1947 verließ Ernst Lehner Schwaben Augsburg. Da war ich gerade 6 Jahre alt. Und meine Mutter hat mich natürlich zu der Zeit, ich wuchs etwa 250 Meter vom Schwabenplatz im Hochfeld in Augsburg auf, ließ mich natürlich zu der Zeit noch nicht alleine auf einem Fußballplatz gehen.
Aber dennoch haben Sie natürlich viel zu Ernst Lehner zu erzählen. Ich werde mich gleich weiter mit Ihnen unterhalten. Ich bin gespannt, was Sie uns alles zu sagen haben. Und vorher hören wir noch mal kurz Musik. Hier sind Casio mit 17. Das Herrengedeck am Sonntagabend bei Radio Free FM. Verbunden bin ich mit dem Archivar des TSV Schwaben Augsburg, Herrn Werner Kämmerling, und mit ihm rede ich heute über den großartigen Fußballer Ernst Lehner, der heute 98 Jahre alt geworden wäre. Ja, Herr Kämmerling, wie kann man denn den Fußballer Ernst Lehner charakterisieren? Was war er denn für ein Spielertyp?
Ernst Lehner war und ist bis heute ein großes Vorbild, ein toller Mensch und Sportler. Ich muss da auf Berichte aus den damaligen deutschen Tages- und Sportzeitungen muss ich mich verlassen. Er lief die 100 Meter in 11,0 Sekunden und damals war ja auch Turnen und Leichtathletik zur allgemeinen Fitness und Körperverbesserung war ja auch der Hochsprung und andere leichtathletische Disziplinen sehr gefragt. Er sprang sage und schreibe im Hochsprung 1,76 Meter, wenn man sich das vorstellt, wie hoch das ist, für einen Fußballspieler enorm. Als Fußballer war er beidbeinig, das heißt rechts wie links gleich stark. Er war äußerst dribbelstark und hatte ein sehr gutes Kopfballspiel. Sozusagen ein perfekter Spieler. Aber er hatte damals schon erkannt, dass man für den Erfolg viel mehr tun musste, als nur das Nötigste. Nach dem offiziellen Training arbeitete er noch aus freien Stücken, jeweils eine Stunde oder mehr mit dem Ball, notfalls auch alleine, um noch besser zu werden. Eckbälle, Sprints an der Außenlinie entlang mit Flanken aus vollem Lauf und Freistöße, um die Präzision zu steigern, waren bei ihm normal. Das sahen viele Kiebitze, damals gab es Anfang der 30er Jahre auch viele Arbeitslose, die immer Zaungast auf dem Schwabenplatz waren. Ich darf noch was einfügen, obwohl sein Club Schwaben Augsburg nie zur deutschen Spitzenklasse zählte, brachte es Lehner nicht fertig zu gehen. Dem Drängen und Locken etlicher ausländischer Klasseteams gab er ebenso wenig nach wie den Angeboten der nationalen Serienmeister Schalke 04 oder dem 1. FC Nürnberg.
Herr Kämmerling, lässt sich denn daraus auch schon ein wenig auf seinen Charakter schließen? Wie würden Sie ihn denn als Mensch beschreiben?
Er war ruhig und war auch sachlich. Er war nie aufbrausend. Er war unheimlich lernbegierig und äußerst mannschaftsdienlich. Und er hat ja auch bei Schwaben gab es einen Förderer, der auf sein Talent bereits in der Jugend aufmerksam wurde. Lehner spielte übrigens in der Jugend Mittelläufer. Und wie er dann aus der Jugend rauskam, fehlte in der ersten Mannschaft ein Rechtsaußen. Und da hat man ihn einfach auf rechts mal ausprobiert, einige Spiele. Und da hat man dann gleich entdeckt, dass er ein großes Talent ist. Und bei Schwaben gab es einen Mann namens Wilhelm Rump, der von Berlin kam, von Tennis Borussia Berlin. Und der hat ihn im Verein sehr gefördert, auch viel mit Einzeltraining und hat ihm das Fußballspielen so richtig beigebracht, auf was es ankommt, dass er seine Schnelligkeit noch mehr einbringt, dass er sein schwaches Bein, sein linkes Bein, dass er das verbessert. Und es wurde ja so gehandhabt, dass er am Schluss links wie rechts gleich stark war.
Wie würde man denn einen Mittelläufer heute beschreiben, einfach damit unsere Zuhörer ein wenig mehr wissen, wenn sie sich nicht so auskennen mit alten Spielsystemen? Was genau ist denn ein Mittelläufer?
Ja, der war im Abwehrzentrum, war das der Mann. Wenn man sich das so vorstellt, Torwart, Mittelläufer, Mittelstürmer, das bildete so eine Linie. Der Mittelläufer war ein Dirigent nach links, zur linken Seite, zur rechten Seite. Er hat die Abwehr zusammengehalten und hat da seine Fähigkeiten. Das konnten nur Leute mit besonderen Fähigkeiten spielen, weil die gaben ja der Mannschaft, weil sie in zentraler Position waren, den Halt. Vor allen Dingen dann, wenn der Gegner seine Angriffe fuhr.
Ist das dann vergleichbar mit der Position des zentralen Mittelfeldspielers vor der Abwehr heutzutage?
Ja, das kann man so sagen.
Das war also dann damals schon eine zentrale Position, nicht erst heute?
Genau. Es wurde ja damals das WM-System gespielt.
Mhm.
Wenn man die Buchstaben W und M, dann sieht man die Verteidiger, die beiden Außenläufer, wie man sagte, linker Läufer, rechter Läufer und in der Mitte der Mittelläufer. Und dann beim M ist es genauso, Mittelstürmer, Halbstürmer und die beiden Außen. Damals wurde so Fußball gespielt.
So, dass wenn man es auf dem Blatt Papier zeichnet, das W unter dem M steht.
Genau, und da sprach man ja dann auch vom WM-System, das ja dann später abgelöst wurde durch die Viererkette und so weiter.
Gut, Herr Kämmerling, wir reden gleich weiter. Vorher nochmal Musik. Jacob C. Morris, The Best of Time und Mirror Mirror, New Horizons. Das Herrengedeck bei Radio Free FM am Sonntagabend. Nach wie vor beschäftigen wir uns mit Ernst Lehner, der heute 98 Jahre alt geworden wäre. Und nach wie vor am Telefon ist Werner Kämmerling, Archivar des TSV Schwaben Augsburg. Herr Kämmerling, wir waren stehen geblieben beim Mensch Ernst Lehner. Gibt es denn noch etwas zu sagen zu ihm?
Ja, da gibt es schon noch was zu sagen. Ernst Lehner war und lebte sehr bescheiden. Er wohnte in einer 70 Quadratmeter großen Mietwohnung mit seiner Frau Walli und der Tochter Gudrun. Erst mit 42 Jahren kaufte er sein erstes Auto. Als Mensch war er zufrieden, als Fußballspieler war er es nie. Er sagte mal über sich, ich habe zu wenige Tore geschossen in meiner Karriere. Das drückt eigentlich aus, dass er schwer zufriedenzustellen war, trotz seines großen Talents. Ernst Lehner war das jüngste Kind und hatte noch 12 Geschwister.
12 gleich?
12 Geschwister.
Ui.
Verschwägert war Ernst Lehner mit zwei ganz bekannten Fußballspielern der damaligen Zeit. Das war einmal Karl Kraus. Dieser Karl Kraus, mit scharf S geschrieben, ein gebürtiger Bayreuther. Der kam von Bayreuth nach München und war einige Jahre beim FC Bayern, bis es ihn nach Augsburg verschlug. Da war er bei den Schwaben und der andere Fußballspieler hieß Josef Henneberger, auch ein ganz bekannter Mann. Der kam von der Spielvereinigung Fürth Und Anfang der 20er Jahre war ja die Spielvereinigung Fürth mit dem ersten FC Nürnberg so stark, die stellten ja gemeinsam die deutsche Nationalmannschaft. Die halbe Mannschaft der Spielvereinigung Fürth waren deutsche Nationalspieler zu der Zeit. Und da spielte auf rechts außen dieser Josef Henneberger. Man kann sich vorstellen, wenn ein Nicht-Nationalspieler wie der Henneberger in so einer renommierten Umgebung spielt, dass er schon eine Qualität gehabt haben muss.
Jetzt ist es ja bei Lena so, dass der nicht immer für den TSV Schwaben gespielt hat. Wo war er denn noch aktiv?
Ernst Lena spielte während des Krieges von 1940 bis 1942 bei Blau-Weiß 90 Berlin. Es wird eben berichtet, dass er dort, dass das eine militärische Versetzung war.
Also kein, ja, so wie das heute ist, kein freiwilliger Wechsel?
Nein.
Sondern ein erzwungener?
Genau. Nach 2 Jahren kam er dann wieder zurück nach Augsburg und schloss sich natürlich wieder den Schwaben an. Und da ist noch Folgendes zu erwähnen. Es wird immer in den Archiven, in den Statistiken wird erwähnt, auch der Kicker Almanach schreibt es seit Jahrzehnten, dass Lehner 55 Länderspiele für Schwaben machte und 10 Länderspiele für Blau-Weiß 90 Berlin. Mir ist da Folgendes in die Finger gekommen, wo ich sagen müsste, da müsste man die Statistik ändern. Das ist auch für mich ganz neu, denn da lese ich, dass er für 5 Spiele in Berlin eigentlich machte und nicht, wie fälschlicherweise immer, von 10 gesprochen wird. Aber das wird ja wahrscheinlich dann nicht passieren. Es ist so, dass das dann beim DFB mal so festgehalten ist, dass es sich auch nicht verändern wird. Er hat dann 1947, also dann war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Und die Stadt und die Städte in Deutschland waren ja meist in Schutt und Asche gelegt. Und da war dann auch Folgendes, dass Ernst Lehner in Augsburg der Erste war, der sich darum gekümmert hat, dass in Augsburg baldmöglichst wieder eine Mannschaft aufgestellt werden kann. Er hat gesucht in der Stadt, wer wieder zurückgekommen ist von alten ehemaligen Spielern und so weiter. Denn man muss eines wissen, am 4. November 1945 wurde die Oberliga Süd, die allererste in Deutschland, war der erste Spieltag. Alles war in Schutt und Asche, aber in der Oberliga Süd wurde gespielt und Ernst Lehner hatte eine ganz tolle Mannschaft auf die Beine bekommen. Und es gab auch noch einen Neuzugang, die sich von der Weltmeisterschaft 1934 und 1938 her kannten. Der Österreicher Hans Urbanek, der schloss sich dann Schwaben an und war ein halbes Jahr da und hat den Schwaben sehr geholfen, denn er war ein exzellenter Fußballspieler. Ich kenne heute noch einen der wenigen noch lebenden Spieler, Clemens Ostertag, der ist 88 Jahre, lebt in Dillingen an der Donau. Und mit dem stehe ich in Kontakt und er hat mir mal erzählt, wie die Jungen damals, und da gehörte der Clemens Ostertag auch dazu, wie die den sahen, die kannten ihn nicht, die haben mit der Zunge geschnalzt, was der mit dem Ball alles konnte.
Jetzt ist ja Ernst Lehner, man liest immer wieder, dass er hochbegabt war, dass er eben pfeilschnell war, sehr präzise flanken konnte und all das hat natürlich dazu beigetragen, dass er dann auch Nationalspieler wurde. Ja. Können Sie denn auch etwas zu seiner Karriere im Trikot der Nationalmannschaft sagen?
Ja, ich versuche es. Es war 1933, wie Sie schon in der Moderation sagten. Und wenn ich die 65 Länderspiele, wenn ich die so vor mir anschaue, so wurde damals, Ernst Lehner hat nur gegen europäische Länder gespielt. Damals hatte man mit Übersee, was die normalen Länderspiele angeht, so gut wie nichts zu tun. Und es waren auch Länder, die damals schon eine gute Mannschaften hatten. Also kleine Länder, kleine Nationen gab es kaum. Und gegen Mannschaften aus Asien, Afrika, das war damals überhaupt nicht möglich. Die hatten damals im Grunde noch gar keine richtige Ordnung und eine Mannschaft beieinander, die mit den europäischen Mannschaften spielen konnte.
Daher macht es ja auch Sinn, dass eine Biografie, die Lenas Leben erzählt, den schönen Titel trägt mit dem Lederball quer durch Europa, weil er ja tatsächlich nur durch Europa gereist ist mit der Nationalelf.
Genau so war es.
Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt. Ich habe die gleichen Zahlen wie der Herausgeber des Almanach. Bei mir sind es auch 10 Spiele bei Blau-Weiß 90. Aber ich werde dem nach der Sendung jetzt mal noch gucken, ob ich dem auf den Grund gehen kann, denn das interessiert mich natürlich jetzt auch.
Ich muss noch eines einfügen, und das ist das, vor einigen Wochen hat der Lukas Podolski mehr Tore in der Nationalmannschaft geschossen als der Ernst Lehner. Mhm. Und das wurde dann relativ groß aufgemacht in unseren Zeitungen. Da ist aber ein Fehler passiert und wo der herkommt, weiß ich nicht. Da hatte der Lehner dann plötzlich 31 Tore geschossen. Mhm. Und der Kicker hat es auch mit 31 geschrieben, auch hier die Augsburger Zeitung.
Ja.
Das ist einfach ein Fehler. Wer dafür zuständig ist, weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht. Ich habe nur hier in meinen Unterlagen, es handelt sich da um ein Tor am 20. September 1942 gegen Schweden. Und das wird manchmal dem Ernst Lehner zugerechnet und manchmal einem gewissen Karl Decker. Ja. Also da sind sich die Quellen wohl nicht einig. Und Fernsehbeweis haben wir da ja leider noch nicht vorliegen. Wahrscheinlich irgendwie in der Live-Bezeugung einige Unterschiede, sodass dann verschiedene Quellen rauskamen, nehme ich jetzt einfach mal an.
Aber weil man das jetzt noch ändern muss, das wundert mich doch sehr.
Ja, das zeigt den Stellenwert wahrscheinlich.
Ja.
Jetzt ist es ja so, dass Ernst Lehner alle seine Länderspiele im Dritten Reich absolviert hat und dass die Nationalsozialisten dem Fußball doch eine sehr hohe Bedeutung für die militärische und soldatische Ausbildung beigemessen haben. Und während dem Zweiten Weltkrieg wurden Nationalspieler ja dann gerne als Aushängeschild für den perfekt ausgebildeten Soldaten an die Front geschickt. Hat es da den Ernst Lehner auch getroffen? Und wenn ja, wo war er denn im Einsatz?
Ich habe mich kundig gemacht und es gibt in Augsburg mit seinen früheren Spielkameraden ist keiner mehr am Leben. Wirklich, ich habe mich sehr bemüht um diese Frage. Ich habe nur erfahren können, dass Ernst Lehner an der Ostfront war. Wo und wie lange, ist leider nicht bekannt. Er erlitt eine Schussverletzung. Ein Finger wurde amputiert. Mhm. Und der damalige Reichstrainer, es war ja der Professor Nerz, wurde ja abgelöst nach dem Debakel bei Olympia 1936.
Ja.
Sein Nachfolger wurde dann der bekannte Sepp Herberger. Der suchte damals und fand einflussreiche Persönlichkeiten im Land, die ihm als Trainer der Nationalmannschaft mit ihm zusammen alles Menschenmögliche versuchten, dass seine Nationalspieler nicht an die Kriegsfront, an der Kriegsfront verheizt wurden und den Heldentod fanden. Eine große Hilfe fand er in der Person von Hermann Graf. Der war Major und Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Der hatte zu der Zeit auch, da gab es im Kobres Verlag München in den 50er, 60er Jahren, gab es ein Buch, 11 rote Jäger.
Ja.
Und da wurde auch über dieses Thema geschrieben. Dieser Hermann Graf, der ging beim damaligen Kriegsminister Göring in Berlin ein und aus.
Soweit ich informiert bin, hat er ja auch Fritz Walter mitgespielt.
Ja, der hat dort auch
in dieser Mannschaft, ja.
Ja, und ich möchte noch sagen, dass dieser Graf ein großer Fußballfreund war. Er hat selber mal gespielt im Tor, hat es dann aber nicht zu internationalen Ehren gebracht, aber Herberger sagte mal, dass er ihn mal einlud zu irgendeinem Lehrgang. Und also Sepp Herberger und dieser Hermann Graf haben sich in dieser Angelegenheit um die Nationalspieler große Verdienste erworben. Beide dachten damals nämlich schon an die Zeit, wenn der unselige Krieg endlich vorbei ist, wer die Herberger sonst eine Nationalmannschaft aufbauen sollen, wenn noch mehr Spieler gefallen werden.
Wir reden an der Stelle gleich weiter, Herr Kämmerling. Ja. Jetzt machen wir nochmal Musik. Ja. Block Party, Uniform.
There was a sense of disappointment as we left the mall. All the young people looked the same.
Das Herrengedeck am Sonntagabend, am Mikrofon Andreas Kulig und am Telefon Werner Kämmerling, Archivar des TSV Schwaben-Augsburg. Herr Kämmerling, zuletzt haben wir über, den Kriegseinsatz von Ernst Lehner geredet im Zweiten Weltkrieg. Und da wollten Sie, soweit ich weiß, noch etwas weiter erzählen.
Ja, mir ist bekannt geworden, dass Ernst Lehner 1944, 1945 in Fischen im Allgäu als Lagerleiter einer Jugendgruppe oder von Jugendgruppen, dass er die betreut hat. Er war auch als Sportlehrer in Schulen bzw. als Übungsleiter. Und es ist verbrieft, dass Ernst Lehner bei Kriegsende nicht mehr beim Militär war. Er ist also vorher beim Militär ausgeschieden. Mhm. Wie die Umstände waren, ist mir nicht bekannt.
Ist Ihnen denn etwas über seine politische Gesinnung bekannt?
Über seine politische Gesinnung ist mir nichts in der Öffentlichkeit nichts bekannt geworden. Und ich bin auch der Meinung, dass es gut auch für ihn war, denn sonst würde er vermutlich liquidiert worden. Es war nämlich zu allen Zeiten immer besser, sein Herz nicht immer auf der Zunge zu tragen. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an den deutschen Nationalspieler Julius Hirsch, deutscher Staatsbürger, deutscher Nationalspieler, der 1945 im KZ ermordet wurde. Die Machthaber von damals hatten also keine Skrupel.
Muss man dazu natürlich noch sagen, dass Julius Hirsch jüdischen Glaubens war.
Ja.
Und dass das der Grund für seine Liquidation war. Würden Sie Ernst Lehner als Gegner des NS-Regimes beschreiben, wenn Sie sagen, er wäre sonst auch eventuell liquidiert worden?
Ich kann das nicht beurteilen, aber was hätte es gebracht? Sie hätten ihn kaltgestellt auf irgendeine Art und Weise. Sie hätten ihn auf jeden Fall mundtot gemacht. Das hätte weder dem Sport der Nationalmannschaft noch ihm selber wäre das Richtige gewesen.
Machen wir mal einen Sprung zur heutigen Zeit. Ja. Welche Bedeutung hat denn jetzt der Fußballer Lehner für den TSV Schwaben-Augsburg?
Ernst Lehner ist nach wie vor vor allen Dingen für die älteren Menschen in der Stadt und auch für die Vereinsmitglieder, die schon einige Jahre auf dem Rücken haben, ist es immer noch das Idol. Es ist das Aushängeschild von unserem Verein und auch von der Stadt Augsburg. Trotz eines Helmut Haller, trotz eines Bernd Schuster, trotz eines Christian Hochstetter, trotz eines Ulrich Biesinger oder Peter Struzina, der nicht A, sondern B international war, aber in ganz Deutschland bekannt war. Und noch viele andere Spieler, auch Karl-Heinz Riedle wurde in Augsburg ja groß. Aber für mich steht ganz oben Ernst Lehner, denn Haller hatte 33 Alenderspiele, war ein exzellenter Fußballer und ein lieber Mensch. Ich kenne ihn persönlich, er ist leider schwer erkrankt. Aber 65 Länderspiele, dazu kommen noch bei Ernst Lehner 43 Repräsentativmannschaften für Süddeutschland, Bayern, Berlin und Augsburg und eine Berufung in die Westeuropa-Elf 1937, die gegen Zentraleuropa gespielt haben im Amsterdamer Olympiastadion. Er war wirklich ein ganz großer seiner Zeit. Und wenn man sieht, was heute für Möglichkeiten geboten werden, diesen Spitzensportlern, da gäbe es viele, die früher ihre Zeit hatten und in der Nationalmannschaft spielten. Die wären noch viel größer rausgekommen, wie manch einer von heute.
Das ist in dem Fall sozusagen der Segen der späten Geburt. Ernst Lehner, der war ja, als die modernen Nationalspieler nicht einmal berühmt wurde, war er ja schon nicht mehr aktiv. Was hat er denn nach seiner Fußballkarriere gemacht?
Er ist von Augsburg weggegangen 1947, denn er bekam bei der Stadt Aschaffenburg die Stelle angeboten, natürlich in Verbindung mit der Viktoria Aschaffenburg, als Amtsleiter des Sportamtes der Stadt Aschaffenburg. Und das war natürlich ein Sprungbrett für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, und die hat er wahrgenommen. Er hat noch 3 Jahre gespielt, zuletzt als Mittelläufer für die Viktoria, und hat mit 39 Jahren seine Fußballkarriere beendet, war dann immer noch als Trainer unterwegs, und zwar hat er neben der Viktoria, die er mehrmals trainiert hat, war er Trainer bei Darmstadt 98 und bei Hanau 93 und hat sich dann nur noch auf seinen Ruhestand mit seiner Frau, er wollte dann nach Augsburg zurück, wollte da noch einige Jahre verleben, aber das hat dann nicht mehr geklappt, denn seine liebe Frau Walli ist leider 1980 verstorben. Und er war dann 5 Jahre war er alleine, und ihm ging es da nicht gut, denn das ist ein schwerer Schlag. Er hat dann alleine gelebt, seine Tochter war ja schon längst woanders und hat dort ihr Leben gelebt. Und er war dann ziemlich alleine auf sich gestellt, und er wurde dann 1985, musste er operiert werden, es war ein schwerer Eingriff. Und ein Jahr später ist er dann verstorben, 73-jährig.
War er da noch in Aschaffenburg dann?
Da war er. Er ist in Aschaffenburg gestorben und auch in Aschaffenburg beerdigt.
In Augsburg hat man ihm ja ein kleines Andenken, beziehungsweise eigentlich ein großes Andenken gesetzt, indem er das Stadion, in dem der TSV Schwaben spielt, 1996 in Ernst-Lehner-Stadion benannt hat.
Ja.
Ist ihm denn damit ein standesgemäßes Andenken zuteil geworden?
Das ist wirklich eine tolle Sache. Es ist eine sehr schöne Anlage mit auch Nebenspielfeldern, mit einem Vereinsheim, mit einer Turnhalle, eine Tribüne, eine ganz schmucke Anlage. Leider ist die Leistung der ersten Mannschaft im Augenblick nicht so besonders gut. Und ich hoffe, das wird wieder besser. Und man muss noch sagen, dass es neuerdings eine Straße nach ihm benannt worden ist in Augsburg seit einigen Jahren. Es gibt also eine Ernst-Lehner-Straße im Stadtteil Hochfeld bzw. im Bismarckviertel, wie das Stadtviertel dort heißt.
Ja, Herr Kämmerling, haben Sie denn zum Abschluss der Sendung vielleicht noch eine kurze Anekdote parat, die Sie uns erzählen könnten?
Ja, da hätte ich ein paar auf Lager, aber ich weiß nicht, ob die Zeit da reicht.
Für eine würde es noch reichen.
Für eine, ja. Da möchte ich die sagen, sie berührt etwas, und zwar seine Mutter, die ja 13 Kinder zur Welt brachte, die ist 1935, die hieß Bibana Lehner, wurde zu Grabe getragen. Und im Sarg von der Mutter Lehner lagen die Zeitungsberichte über die Länderspiele ihres Sohnes. Sie, die Mutter, hatte es so gewollt. Es gäbe noch viel zu erzählen von Mitspielern von damals, aber es reicht leider die Zeit nicht.
Ja, Herr Kämmerling, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich überhaupt so viel Zeit für uns heute genommen haben. Es war sehr interessant. Ich hoffe, Sie machen da weiter, denn es ist Wahnsinn, aus welchem Erfahrungsschatz Sie hier erzählen können. Also ich bin begeistert, und wie gesagt, ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Abend.
Ich danke vielmals, es hat mir große Freude bereitet.
Das hört man noch gerne. Vielen Dank, Herr Kämmerling.
Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Werner Kämmerling, der Archivar des TSV Schwaben-Augsburg, der sich eine Stunde Zeit genommen hat für Herrengedeck Fußballkultur mit Musik bei Radio 4FM an diesem Sonntagabend. Am Mikrofon war Andreas Kulik und der war auch verantwortlich für Wort, Musik und Redaktion. Zum Abschluss der heutigen Sendung machen wir nochmal Musik. Hier ist Neil Young mit Crazy Horse und Comes a Time. Ciao.